Sie hören Kontrafunk aktuell. Grob vereinfachend kann man sagen, dass Städte größere menschliche Siedlungen auf engerem Raum sind. In Deutschland gibt es amtlich exakt 2057 Städte. Die erforderliche Bevölkerungszahl für eine deutsche Stadt startet bei 2000 Einwohnern. In Österreich müssen es schon 5000 Einwohner sein und in der Schweiz gar muss sich eine Stadt, die sich so nennen will, mindestens 10.000 Einwohner vorweisen können. Doch lässt sich eine Stadt nur nach der Einwohnerzahl beschreiben und charakterisieren? Aktuell ist ohnehin der Begriff Stadtbild in aller Munde, denn viele Menschen fühlen sich fremd in ihrer Stadt und nicht erst seit der Äußerung des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz. Wir wollen das und anderes erörtern mit dem renommierten Stadtplaner und Journalisten Gerd Held. Der war bis 2017 Privatdozent für Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität Berlin. Herzlich willkommen, Herr Held.
Herzlich willkommen, vielen Dank.
Herr Held, steigen wir gleich nochmal ein. Ich habe unser Gespräch mit Zahlen begonnen. Was bedeutet Stadt für Sie?
Eine Stadt ist eine große Bevölkerungsansammlung und daraus ergeben sich vor allen Dingen nicht nur Probleme, sondern eben auch Chancen. Die Chance, dass man auf einem engen Raum spontan mit vielen Leuten in Kontakt treten kann und daraus neue Ideen, neue Entwicklungen anstoßen kann. Deswegen waren Städte eigentlich auch immer ein großer Eckpunkt für die Entwicklung eines Landes.
Es wird ja viel über den Unterschied zwischen Stadt und Land gesprochen. In Berlin zum Beispiel wird viel diskutiert, ob der sogenannte Speckgürtel nicht auf Kosten der Stadt Berlin lebt, es sich relativ gut gehen lässt. Kann man das heutzutage dadurch relativieren bzw. nivellieren, dass es eben zum Beispiel Zwangseingemeindungen gibt?
Ja, es hat eine Zeit gegeben, wo Berlin, das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg, wo Berlin zu Groß-Berlin wurde durch Eingemeindung. Zwang ist nicht ganz der richtige Begriff, denn es ging um Infrastrukturen, Anschluss an Verkehrslinien, Strom, Energie und Wasseranschlüsse und so weiter. Das heißt, das System Stadt entwickelte sich zu dem damaligen Zeitpunkt weiter und insofern war das eigentlich vernünftig. Ob das ein Speckgürtel ist, ich mag nicht gern den Begriff Speckgürtel, weil er unterschlägt die produktive Seite. Denn das ist ja nicht so, dass die Umlandgemeinden einfach nur viel verzehren, sondern sie beherbergen vor allen Dingen auch eine Bevölkerung, die im hohen Grade am wirtschaftlichen Prozess teilnimmt und produktiv ist. Das heißt, die Bilanz der Umlandgemeinden ist durchaus positiv und wertvoll für einen Gesamtraum.
Vor dem Hintergrund, auch was Sie jetzt gerade geschildert haben, kann man eigentlich noch eine Stadt klar abgrenzen oder muss der Stadtbegriff neu definiert werden?
Ja, es geht immer um einen bestimmten Irrtum. Nehmen wir mal die Stadt Kopenhagen als Beispiel. Dort heißt es dann gerne, ach, das ist eine Stadt, die ist völlig vom Fahrradverkehr dominiert. In Wirklichkeit ist das nur der engere Innenstadtbereich. Das heißt, man muss immer gucken, wie sind die administrativen Grenzen und wie sind die realen, sozialen und ökonomischen Grenzen. Also beispielsweise ist ein Großteil der Pendlerverkehre und der Wirtschaftsverkehre und der Standorte auch in Kopenhagen außerhalb dieses engen Bereiches, der fahrradmäßig erschlossen werden könnte. Und ganz extrem ist das natürlich auch in Paris, wo die administrative Größe genau innerhalb der Peripherie liegt, während natürlich der Großraum ein 6- bis 7-faches an Bevölkerung und ein 12- bis 15-faches an Fläche umfasst. Und da definiert man die Stadt dann über ihre wirtschaftlichen, sozialen und politischen Beziehungen.
Das bringt mich gleich zu einer Frage, die ja schon seit langem immer wieder in dieser Debatte auftaucht. Wem gehört die Stadt? Gehört die Stadt tatsächlich allen oder nur den Grundstückseigentümern?
Also die Grundstückseigentümer spielen keine Schlüsselrolle, weil der Wert eines Grundstückes wird natürlich nicht einfach willkürlich von dem Besitzer bestimmt, sondern hängt damit zusammen, wie überhaupt die Wirtschaftsentwicklung und die Berufstätigkeitsentwicklung sich vollziehen. Davon hängt der Wert eines Grundstücks ab. Und ich würde natürlich auch sagen, rein normativ ist es ja so, dass alle Bürger ab einem bestimmten Lebensalter Wahlrecht haben, dass die Stadt im politischen Sinne sowieso der Allgemeinheit gehört. Und dass eigentlich es ganz und gar falsch ist, wenn eine bestimmte soziale Gruppe für sich beansprucht, die typische Großstadtgruppe oder diejenige ist, die repräsentativ ist in ihrem Lebensstil, in ihren Werten und so weiter, dass die eigentlich die Stadt repräsentiert oder wenigstens die Zukunft der Stadt. Da muss man also aufpassen, dass man da keinen Kurzschluss macht. Das wäre gegen alle sozialwissenschaftliche Aufklärung über heutige komplexe Gesellschaften.
Wäre eine Kurzformel in Ihren Augen seriös, die sagt, Kapitalismus tötet die Innenstädte?
Nein, absolut nicht. Der Kapitalismus, da muss man ja definieren, was das genau ist. Der Kapitalismus könnte ja auch so definiert werden, dass man sagt, der Kapitalismus honoriert das Investieren und nicht das bloße Konsumieren von Reichtum. Und in diesem Sinne wäre Kapitalismus, so ist das eigentlich auch in der Argumentation enthalten, wenn man sagt, man will versuchen, auch die Wohlhabenden wieder in die Städte zurückzuführen, so wie ich das damals auch mal formuliert habe, dass man sozusagen versuchen muss, den Kapitalismus wieder in die Städte zurückzukriegen und dazu zu kriegen, sich auf die Dichte der Städte einzulassen. Aber eine Zeit lang war das eben nicht der Fall. Aber ich erinnere mich, in Barcelona war die Diskussion auch diejenige. Das hat auch die Stadtpolitik gemacht, die auch diesem Suburbanisierungstrend ausgesetzt war. Wie können wir es schaffen, das Bürgertum wieder zurück in die Mitte Barcelonas zu führen?
Ein großes Problem vieler Innenstädte, das ist ja gar nicht nur auf Deutschland bezogen, ist eben die Verödung, dass es irgendwie eintönig aussieht oder eben, dass viele Läden schließen, dass Innenstädte vermüllen, uneinladend aussehen. Das wird alles mit dem Siegeszug, also wenn es jetzt den Einzelhandel betrifft, mit dem Siegeszug des Onlinehandels begründet. Aber ist es tatsächlich so einfach zu sagen, der Onlinehandel frisst die Einkaufsmeilen unserer Innenstädte?
Es gibt sicher diese Tendenz. Aber da spielen, glaube ich, auch sehr viele Faktoren eine Rolle. Das ist bei den ganzen Gegenständen wie Stadt und Land und so weiter sowieso der Fall, dass man eigentlich immer eine ganze Reihe von Faktoren hat. Also jetzt in Bezug auf die Verödung der Innenstädte ist ja feststellbar, dass die Gastronomie und die Läden wirklich sich ausdünnen und dass die Parterre, die früher sozusagen das Scharnier zwischen der Straße und den Gebäuden war, dass die Parterre ganz oft leer steht und dadurch also besonders der Eindruck eines Verödens da ist. Aber das kann auch damit zu tun, dass eventuell die Kosten, die Lohnkosten auch für Handel und Gastronomie zu hoch sind. Die ganzen Lasten für Energie, für die Mieten und so weiter so hoch sind. Das kann auch ein Faktor sein, dass die veröden. Aber ganz gewiss ist es eben auch die Möglichkeit, online was zu kaufen und es dann sogar wieder zurückzuschicken, ohne dafür was zu bezahlen. Das hat sicher dazu geführt, dass da auch Umsatz wirklich weggebrochen ist. Und es ist interessant zu beobachten. Ich glaube, ganz wichtig ist unsere Fähigkeit, die Entwicklung von Städten zu beobachten überhaupt und nicht gleich zu versuchen, Rezepte zu machen, sondern einfach mal zu gucken, wie lange hält dieser Trend an, dass alles digitalisiert wird und man sozusagen alles von Ferne erledigt. Oder wann entdeckt man wieder, dass die Präsenz, die Berührung auch mit der Ware und so weiter doch eine eigene Qualität ist, die gar nicht zu ersetzen ist durch die Digitalisierung und die Bildschirme.
Wir können ein solches Gespräch natürlich nicht führen zu dieser Thematik, ohne die inzwischen heftig diskutierte Äußerung des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz mit zu thematisieren, in der er meinte, wir haben natürlich immer noch im Stadtbild ein Problem oder noch dieses Problem, wie er sagte. bettete das ein in eine Antwort bezüglich der Migration und der Probleme damit. Wie haben Sie das als Stadtplaner, als Experte für Urbanistik, diese Äußerung aufgenommen? Genauso wie die Medien, genauso wie NGOs, wie Parteien? Oder haben Sie das etwas differenzierter gesehen?
Ich bin da eben skeptisch, weil Äußerungen sind eigentlich interpretierbar. Normalerweise sollte man sich Äußerungen, die irgendwo getätigt werden, ganz gleich von welcher Seite, erstmal vorsichtig angucken, darauf hin, was ist jetzt da Interpretation und was hat er wirklich sagen wollen, was verrät seine Äußerung eventuell an Schwächen oder Kurzsichtigkeiten. Aber man sollte da sehr vorsichtig sein. Also ich habe diese Äußerung vom März mit dem Stadtbild gar nicht so sehr in dem Sinne verstanden, dass sie rassistisch wäre oder irgendwie so eine Bestimmtheit hätte, sondern das Problem ist vielleicht eine, dass man sowas in einem Nebensatz eigentlich gar nicht genau sagen kann. Die Chance, die eigentlich diese Diskussion eröffnet, ist ja diejenige, dass wir eine Diskussion kriegen können, wie ist die Lage der Städte heute? Das ist ja sozusagen gar nicht vielleicht von ihm beabsichtigt worden, aber so könnte man ja sozusagen produktiv damit umgehen. Und wenn man das dann sagt, also wir brauchen ein Lagebild der Städte, also nicht einfach ein Bild, da denkt man sich dann immer auch, was stört da auf dem Bild oder sonst was, sondern ein Lagebild, wie man das auch bei anderen Problemen manchmal macht, dann wäre das sicher produktiv. Und dann würde man auch sofort feststellen, es gibt einen Ernst der Lage der Städte. Es gibt eine wirkliche Krise. Ich will mal eben eine Sache dabei anführen. Es hat im Oktober einen Brandbrief von Oberbürgermeistern der 13 Bundesländer an den Kanzler gegeben. Das war ganz unabhängig vom Stadtbild. Und ich darf das mal eben zitieren. Sie schreiben da, in derart großer Not waren die Städte, Landkreise und Gemeinden noch nie. Sagen diese Oberbürgermeister, haben dabei vor allen Dingen die Finanzen vor Augen, aber hinter den Finanzen stehen ja materielle Aufgaben und Probleme, also sozusagen eine zunehmende Last, die immer weniger zu stemmen ist. Das ist eigentlich so der Hintergrund, vor dem man diese Stadtdiskussion produktiv weiterführen könnte.
Es gab ja aber auch in einer Reihe von Umfragen, Straßenumfragen oder anderen Befragungen, ein Bild, das vielen Menschen aufstößt, dass in nicht wenigen deutschen Innenstädten überproportional viele Shisha-Bars, Dönerläden, Nagelstudios, die von Personen mit migrantischem Hintergrund betrieben werden und so weiter, gibt. Aber dass es eben auch Beobachtungen gibt, dass viele Menschen sich gar nicht mehr in Innenstädte trauen. Sie argumentieren, es gäbe dort Ansammlungen, vor allem am Abend, von migrantisch gelesenen Jugendlichen, von Menschen, die man dem Migrationshintergrund zuordnet, dass man sich also als Bürger irgendwie unsicher fühlt, dass da ein Stadtbild entstanden ist, mit dem man nicht klarkommt. Können Sie das nachvollziehen oder warnen Sie vor einer solchen Definition eines Stadtbildes?
Nein, das ist auf jeden Fall richtig, wobei ich eben sagen würde, das Stadtbild kommt aus mehreren Faktoren zusammen. Die Migration ist ein Faktor und es gibt kein Gebot, das ist ja das, was jetzt verhängt werden soll gegen März, diesen Faktor Migration überhaupt isoliert zu benennen und zu sagen, diesen einen Faktor müssen wir uns mal näher angucken, genauso wie man sich andere Faktoren auch näher angucken muss. Aber es ist wissenschaftlich sogar notwendig, dass man eine Auflösung eines Klumpens von Problemen in einzelne Faktoren vornimmt und das dann mit aller Nüchternheit und Schärfe ins Auge fasst. Und bei der Migration fällt ja dann auch gleich auf, dass wir es nicht mit irgendeiner Migration, wie wir sie schon kennen, zu tun haben. Ich denke da an die Generation der Gastarbeiter, also der Arbeitsmigration, sondern was wir heute haben aus dem globalen Süden, ist eine fordernde Migration, die sich gar nicht zu dem Land irgendwie positiv verhält, sondern es als ihr Recht betrachtet, sozusagen als historisches Ausgleichsrecht, wenn sie Zuwendungen finanzieller Art und andere einfordert. Und diese fordernde Migration, die ist natürlich Gift für Städte und die wird auch wahrgenommen, auch wenn die Menschen das nicht so nennen, die fordernde Migration. Aber das ist dann was, was dann auch alle möglichen zugespitzten Formen findet. Also sehr vieles, was zum Beispiel als psychologische Ursachen sortiert wird, wo gesagt wird, da ist jetzt ein psychisch Leidender unterwegs, sind ja letztendlich auch enttäuschte Erwartungen und enttäuschte Gerechtigkeitsgefühle, die diesen Menschen dazu bewegen, wenn seine Erwartungen nicht erfüllt werden, zur Gewalt zu greifen.
Haben Stadtmütter und Stadtväter überhaupt eine reelle Chance vor diesem Hintergrund, dieses Problem, sag ich mal, zu lösen?
Es gibt meiner Meinung nach Probleme, die müssen auf einer größeren Ebene gelöst werden. Sprich, es müssen Begrenzungen bei der Massenmigration eingeführt werden. Das können die Städte nicht von sich aus lösen, sondern die Städte, das ist auch dieser Hilferuf, den die Oberbürgermeister im Grunde genommen machen, ist ja darin begründet, dass vom Bund oder internationalen Verpflichtungen alle möglichen Lasten in den Städten abgeladen werden und noch nicht mal die entsprechenden Finanzzuwendungen diesen Städten zukommen gelassen werden. So ist das wirklich erstmal schon eine Sache, die auf Bundes- oder europäischer Ebene oder wie auch immer zu lösen ist, weil dieser Migrationsdruck wird ja nicht geringer. Mit der Überbevölkerung im Süden des Planeten wird ja dieser Druck noch um ein Vielfaches größer. Das ist überhaupt kein Ende absehbar von dieser Drucksituation. Und man muss über kurz oder lang dafür eine Lösung finden.
Was brauchen unsere Städte, um zukunftsfest, aber auch einladend für alle Bewohner zu werden? Wir diskutierten das und anderes mit dem renommierten Stadtplaner und Journalisten Gerd Held. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Held.
Ja, gerne.